Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ultravision. Von Leidenschaft zur Bewegung. Ich bin der Fabu, euer Host, und nehme euch mit auf eine Reise durch die Geschichte, die Entwicklung und die Faszination der Ultras. Der Timo und ich reden in dieser Folge über die ersten historischen Gruppen und ihre Anfänge sowie die darauffolgende Gründungswelle. Außerdem reden wir über die ersten Strukturen aus der Anfangszeit. Mach's dir bequem und leg den Kopfhörer an, starten wir gemeinsam in die Geschichte einer Bewegung. Willkommen bei Ultravision.
Ja, erste Folge, Fabio, haben wir ein bisschen darüber geredet oder darüber philosophiert, eben wie der Fußball eigentlich auf Italien gekommen, ein Funken, dann aber noch ja, in den 1890er oder 1900er Jahren noch nicht so, wie man es heute kennt. Die Leute noch mit Anzügen in der Stadion am Sonntag so ein bisschen frei hatten, können ins Stadion gehen. Und dann sind wir so über die 68er Jahre gegangen, haben darüber geredet, wie sich die Ultragruppierungen effektiv gebildet haben. Und eben, das gibt es jetzt so die Gründung von der ersten Gruppe, eben Fossa dei Leoni zum Beispiel, Milan, ist ein ganz grosses Thema. So die erste Ultragruppierung, glaube ich, wo auch viele noch kennt, gehen wir drei, würde ich sagen, Fossa dei Leoni, diverses darüber zu erzählen, glaube ich, spannend.
Ja, hoffentlich. Ja, eben, Fossa dei Leoni, 1968 gegründet, am Anfang sicher noch nicht in dieser Wertekultur von der Ultra drin verstrickt. Es hat wirklich auch dort wieder deine Anfänge müssen machen. Vielleicht noch zu der Background vom Gruppennamen. Es ist, auf Deutsch heisst es Löwengrube. Und das ist echt eine Referenz auf das alte Trainingsgelände vom AC Milan. Das hat auch Fossa dei Leoni geheissen. Und das ist echt so der Ding, was sie gemacht haben zu ihrem Verein.
So eigentlich. Ein bisschen Gladiatoren, weißt du?
Ja, es hat so ein bisschen etwas, definitiv, ja. Und die Gruppe, die hat sich relativ früh schon, also schon am Anfang eigentlich, so ein bisschen als Wert gehabt. Wir wollen unseren Verein aktiv daheim und auswärts unterstützen. Zu unterstützen, sage ich jetzt in dem Sinn nicht supporten, sondern unterstützen, weil dann zumal auch der Support noch nicht so war, wie man ihn heute kennt, zum Beispiel aus den Stadien raus. Es war noch ganz ein anderer Support gewesen. Und die haben vor allem Leute rekrutiert aus den einfacheren Stadtteilen von Milano. Also wirklich so ein bisschen aus den wirklich Arbeiterviertel, könnte man sagen.
Wären wir dann wieder beim Proletariat, oder? Im 68er.
Genau. Und die haben eigentlich nachher für die nächsten gut 40 Jahre haben die Kurve in oder beim AC Milan die Curva Sud geführt und prägt, definitiv. Und haben aber auch einen sehr starken Einfluss gehabt auf die allgemeine Ultrakultur. Weil es halt wirklich einfach, sie sind in vielen Sachen oder Vorreiter gewesen.
Könnte man sagen, Vorbild eigentlich vor Ultrakultur, jetzt zuerst mal Italien und dann glaube ich, ja, einfach, also, wir sagen jetzt mal europaweit, glaube ich.
Ja. Ja, aber wie gesagt, es referenzieren sich halt bis heute auch noch sehr viel auf den Standpunkt, dass das mit grosser Wahrscheinlichkeit eine von der ersten Gruppen war, die in dieser Kultur in sich bewegt hat. Sie haben auch leider bis heute nicht auffindbar relativ schnell ein Manifest geschrieben über die Ultrakultur.
Aha.
Ist leider nicht auffindbar.
Wäre auch spannend. Ja,
ja, wäre definitiv sehr spannend, das mal zu lesen. All die Leute draussen, falls jemand kennt. Wir wären gerne Abnehmer.
Falls jemand besser Italienisch kann als der Timo und weiss, das Manifest ist in Milan irgendwo hinter links in der Schublade. Wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir das mal dürften lesen. Können jetzt nicht so aufwachsen. Das ist wirklich, das sind wir offen. Ja, nein, aber eben die erste Ultragruppierung, Manifest, aber es ist ja nicht die einzige frühe Ultragruppierung, aber es war so ein Funke, hast du gesehen, gehabt, in der ersten Folge, wo über Italien gezogen ist. So, was sind so die anderen Kerngruppen, oder vielleicht, wie man das sagt, die bekannten, wirklich alten, traditionsreichen Ultragruppierungen?
Ja, also angefangen hat es eigentlich wirklich zuerst mal im Norden. Also wir haben im Norden, zum einen eben die Fossa, die wir jetzt darüber geredet haben, wo wirklich so ein bisschen aus der Anfang diskutiert wird. Und mit der ist dann eigentlich so eine Gründungswelle gekommen, ich habe auch schon erwähnt. Und so die erste, die dann relativ schnell gekommen ist, ist beim Stadtrival.
Ja.
Also bei Inter. Die haben sich am Anfang gegründet unter dem Namen Boys Le Furie Nerazzurre. Die haben sich aber dann eigentlich im 81 umbenannt, immer noch der gleiche Name ist, die Boys San. Das San steht für Squadre d'Azione Nerazzurre. Vielleicht auch dort noch schnell einen kleinen Input. Die Squadre d'Azione bezieht sich auf ehemalige Kampfverbände von Mussolini.
Ui. womit wir dann wieder bei rechts, links wären, wo doch auch, ja, doch mit auch prägend ist für die, also gerade für den Anfang von Ultrakultur.
Definitiv, definitiv. Also, du siehst auf der einen Seite den Fossa de Leoni, wo die Leute aus dem Arbeiterviertel rekrutiert, wo halt auch ein bisschen für sich spricht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und auf der anderen Seite hast du den Stadtrival, wo die Hauptgruppierung sich bezieht auf die Kampfverbände von Mussolini.
Eigentlich krass, wenn du überlegst, ohne, auch dort, ohne jemanden mehr auf Krawatte zu schauen, aber im Prinzip geht es ja nur um Schutten, aber es geht um Politik, es geht um links, rechts, es geht um Proletariat, AC Milan, eben, er muss sicher schon mal nicht rechtsextrem abgeneigte Leute, ohne auch dort, wollen alle in einen Topf schiessen, bei Inter, also rechter zündstoffhaltige Sachen.
Definitiv, also der Zündstoff, der hat auch bis irgendwie 1985 für regelmässig Ausschreitungen gesorgt, in der Stadt innen. Ja, und dann haben wir ehrlich im gleichen Jahr, also wir reden da vom Jahr 1969, ist eine weitere historische Gruppe gekommen in Italien. Von dieser Gruppe haben wir schon ein paar Mal geredet, jetzt wird der Name noch geleakt, das sind die Ultras Tito Cuccarioni, Santori Genua. Und die Gruppe gibt es bis heute noch. Oder gibt es auch noch, neben den Boys Sun zum Beispiel, wie wir vorher schon erwähnt haben. Ultras Tito Cuccarioni. Tito Cuccarioni bezieht sich eigentlich auf Ernesto Cuccarioni. Das war ein Spieler von Sampdoria, eine Legende, könnte man sagen. Mhm. Die haben aber auch die spezielle Auslegung von dem Wort Ultras gehabt, mit dem Akronym, wo sie ja gesagt haben, wie gerne dass sie die Rot-Blauen haben in ihrer Stadt. Und sie waren eigentlich auch die Ersten, die das Wort Ultras im Namen innen verwendet haben. Dann haben wir 170 Kilometer weiter weg, Turin, FC Turino, wo...
Eben wieder nicht zu verwechseln mit Juve.
Oh, das ist wichtiger Input.
Sehr wichtig, sehr, sehr
Juve
wichtig.
Merda. Dort will ich noch schnell einen kleinen Vorschub machen. Dort hat es einen Fanclub gegeben, oder gibt es immer noch, der heisst Fedelissimi Granata. Und der Fanclub, den gibt es irgendwie schon seit den 50er. Bis heute. Also, stark.
Chapeau.
Ja, definitiv. Und es sind eigentlich die jüngeren Mitglieder aus dem Fanclub raus, so ein bisschen die Hitzköpfigen,
ja,
die sich dann abgelöst haben von dem Fanclub und die haben dort dann die Ultragruppe Kommandos gegründet. 71, also es bezog auf die Gruppe Kommandos, im 71 haben sich die dann umbenannt in die Ultras Granata, mit dem Totenkopf, mit den gekreuzten Knochen, nicht zu verwechseln mit einem anderen Totenkopf. Aus der dunklen Geschichte, das ist nicht der gleiche Totenkopf. Das ist eins der bekanntesten Logos in Italien. Das ist recht ein Ding. Und was dort auch noch interessant ist, dass relativ schnell bei den Ultras Granata ist die Zaunfahne gehangen, nebendran Ultra Girl.
Aha.
Es ist ein Beispiel für recht frühe, erste weibliche Ultras. Und, ja, und Ultras per se ist nicht der oder die oder das.
Ja. Und ja auch bezeichnend, weil wir ja bei den 68ern darüber geredet haben, Feminismus, so dort das grosses Thema auch war, dass es eben doch einfach wirklich von Strasse in die Stadt geschwappt ist, die ganze Bewegung und der Zug von Zusammenhalt und Zusammenführen und Zusammengegen. Das ist einfach das Zusammengehörigkeitsgefühl eigentlich. Jetzt, wie hat die Öffentlichkeit in Italien, wie hat die Ultras wahrgenommen?
Das ist im Fall relativ schwer zu sagen. Es ist, ich denke am Anfang, ist sie sicher viel belächelt worden. Weil sie halt grösstenteils zwischen 15- bis 20-Jährige waren, die das Ding angerissen haben. Sie haben aber relativ, glaube ich, schnell, auch so wie ich es verstehe, aus den Referenzen, die ich ziehen kann, Standing bekommen mit ihrer Sache, die sie gemacht haben. Und vielleicht dort noch ein kurzer Einschub zu dem Thema mit den Frauen,
ja,
in Ultrakulturinnen. Ist, das Ding hat relativ früh auch schon angefangen, wie wir jetzt gesehen bei den Ultras Granata. Die Frauen waren immer ein Teil davon gewesen, vielleicht auch mehr im Hintergrund, so, aber es hat es auch immer wieder gegeben, dass dort Frauen auch etwas zu sagen haben, respektive auch mitgemacht haben oder einfach auch Teil davon waren. Und vielleicht noch ein weiteres Ding, ist dann eigentlich nach diesen nördlichen Geschichten so ein bisschen, das sind so wirklich die ersten grösseren, die man wirklich kennt, also man kennt viele Gruppen in Italien, sind wir so ein bisschen in die Mitte vom Land reingekommen. Ja. Also so Hauptstadt Rom zum Beispiel, ja, 1972, wo sich die Boys gegründet haben, die gibt's auch bis heute noch, die stehen auch in Curva Sud von Rom, also vom AS Roma,
ja,
um es genau zu definieren, gibt's auch dort zwei Vereine.
Ist auch dort in Lazio immer
genau,
noch.
Genau, richtig. Und dort ist dann eigentlich auch so, eben durch das, dass halt wieder Mittelteil von diesem Land erreicht ist worden, ist es halt dann auch in Süden angekommen. Ja. Und dort ist dann Napoli relativ schnell zu einem Thema geworden. Dort hat sich die legendäre Gruppe, die es auch bis heute noch gibt, respektive sie ist nicht mehr so prägnant, also sie taucht nicht mehr so prägnant mit dem Namen auf, das war das Kommando Curva Ultra B gewesen.
Ja.
Die haben auch so einen Glatzkopf als Logo, ist auch sehr ein bekanntes Logo, nicht nur in Italien, sondern über Grenzen raus. Und das ist dann auch, dort hat es dann angefangen, sich, dass es langsam dort im Süden unten sich wirklich anfangen richtig entwickeln, weil es halt von Anführungsschlusszeichen, von oben runtergekommen ist.
Von oben runter, einfach so geografisch
genau.
gesehen. Ja,
genau, richtig, ja. Ja, und dann haben wir eigentlich wiederum nördlich, um auch noch eine Gruppe zu nennen, die sehr, sehr ein gutes Standing hatte, ist 1978 bei Fiorentina. Das wäre das Collettivo Autonome Viola. Die waren ja, bekannt gewesen für riesige Pyro- und Rauchshows. Also die hat es bis 2011 hat's die gegeben. Die haben als Logo einen Indianerkopf aus einem Cartoon.
Kenne ich.
Tex.
Kenne ich. Kennst du? Ich kenne ich. Also, das sagt mir etwas. Ultragruppierung, Indianerkopf kenne ich.
Ja, ist gut, das hat gefühlt.
Ja, ja.
Der zweite hat ja einen Indianerkopf.
Aber der, weißt du, Tex, aus dem Cartoon. Ja, ja,
genau. Ja, die haben da bis zur Auflösung, haben die da als Logo gehabt.
Nein, aber dort wird ja einhängen. Aber Pyro-Shows, Ersatz und Fiorentina. Das... Ist das auch von der Strasse gekommen? Eben, die Spruchbänder haben wir, Doppelhalter, Megafon haben wir wirklich abgekannt. Hat so, oh, einen gewissen Demo-Charakter ja immer noch. Eben, wir sind für das, darum plakatieren wir es. Büros, und das, ist das alles von der Strasse in die Stadt gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Also ja, aber die Stilmittel aus den Demos raus sicher definitiv. Bei den Büros und den Rauchshows ist es huere schwer zu sagen, woher das gekommen ist. Das ist, ja, da will ich jetzt auch nicht irgendwie etwas sagen, was einfach nicht stimmt. Es ist, meiner Meinung nach, ist das einfach ohne Entwicklung gewesen, aus dem Aspekt raus für Aufmerksamkeit zu sorgen. Also ein
bisschen. Ja, schau halt her, wenn es
brennt. Genau,
ja,
definitiv.
Schon ehrlich, oder?
Das ist ja so, ja. Aber wie genau das näher in die Stadien reingekommen ist, schwer zu sagen.
Ja, und weitere Dinge ist ja, aber du hast vorhin oder davon geredet, aber unterstützt daheim, auswärts, auch mit auf den Choreos.
Mhm.
Und das ist ja etwas, wo man einfach her schaut und wirklich, ja, eigentlich Spruchbänder in gross, oder? Also wirklich plakativ sagst, ja, für den Verein sonst für niemanden.
Mhm. Ja, und das ist echt krass, ist, dass durch genau die Aufmerksamkeit, wo eben jetzt so die ersten Gruppen eigentlich gesorgt haben mit ihren Aktionen, weil sie halt einfach anders waren. Ich meine, man hat das vorher nicht gekannt. Die haben komplett neue Stilmittel in die Stadien reingebracht. Auch akustisch, wie wir das sicher später definitiv noch werden darüber diskutieren. Und das hat echt dazu geführt, dass zum Ende der 70er Jahre es eigentlich in der Serie A, B und C, und das sind ja die drei höchsten Ligen in Italien, es fast keinen Verein hat gegeben ohne Ultragruppier. Und dort finde ich recht interessant, dass, wenn man so ein bisschen über die ganze Landschaft drüber schaut, dass eigentlich auffällt, dass die Gruppen aus den ersten Jahren, also da sage ich jetzt, reden wir wirklich so bis plus minus so Ende, Mitte, Ende 70er, dass die sich recht extrem aber genau wieder auf die 68er Bewegung und aber auch die bleiernen Jahre, die in dieser Zeit stattgefunden haben, bezogen haben. Und das fängt an bei Namensgebung. Man hat Gruppen gehabt mit Brigade. Auf Deutsch übersetzt Brigade, eben die angesprochene Squadra Sazione bei Inter Mailand oder auch Kommandos. Fedain ist zum Beispiel auch so ein Name, das ist eine paramilitärische Gruppe, die sich für die Freiheit von Palästina eingesetzt hat. Und das sind halt auch so Referenzen, die man wieder raus sieht. Und dort ist auch nebst den Gruppenlogos, wo natürlich auch viele haben, Äxte dabei gehabt, Totenköpfe, Knochen, halt eher
martialisch.
Genau, definitiv. Ja. Sehr martialisch und halt aber auch Referenzen zu paramilitärischen Gruppen oder auch extremen Linken, extremen Rechten. Und das hat sich aber dann eigentlich in den 80er so ein bisschen umswitchen.
Ja, einfach entradikalisieren, kann man dem vielleicht so sagen, oder einfach anders?
Entradikalisieren nicht unbedingt in dem Bezug, aber es ist wie die Gruppen, die nachher so anfangs 80er gekommen sind, die haben sich dann mehr auf andere Sachen anfangen beziehen. Also, es ist echt wie nicht mehr so, der Bezugspunkt zu dieser 68er Bewegung ist nicht mehr so extrem nöch gsi beieinander. Die anderen Gruppen, die aus dieser Zeit rausgekommen sind, die haben Leute kennt aus dieser Bewegung oder sind selber in dieser Bewegung drin gsi. ist ja eigentlich relativ nah beieinander.
Und auch in diesem Fight-Modus. So,
genau, genau, richtig. Dass du dann eigentlich die auf das beziehst. Weil, sind wir ehrlich, und da stehe ich jetzt vielleicht auch ich mal, gewissen Leute, wie du aber so schön sagst, auf Krawatte, Ultra ist politisch.
Ja.
Gsi.
Ja, gsi, ja, oder?
Also weißt du, ja. In dieser Zeit ist es, Ultra ist in dieser Zeit politisch gsi. Du bist entweder bist du auf der linken Seite gsi oder du bist auf der rechten Seite gsi. Aber aus dem Ursprung raus, weil das dort alles so aufgeheizt ist gsi in diesem Land innen. Du bist entweder bist du auf der Strasse gsi, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Und das hat man halt dann einfach auch in die Stadien reingenommen.
Ja, und ist ja ein bisschen auch noch, also das ist ja jetzt unabhängig, ob sich, dass sich jetzt die Ultra-Gruppierungen gegründet haben, dass sich jetzt das alles so entwickelt hat, wie wir es heute ja auch kennen. Es ist ja schon so, dass es einfach normal ist, dass wenn du halt gehst, schauen, dass gewisse Sachen aus dem täglichen Leben oder aus dem Leben selber oder aus dem Land einfach auch in diesen Stadien sind. Das ist ja normal. Also, wo sich Leute treffen, geht es ja ums Leben. Es geht, klar geht es um Schutten, aber schon noch um mehr.
Und du hast eigentlich dann auch eben mit dem Umswitchen von den 80ern, haben sich die Gruppierungen dann eigentlich mehr auf Cartoon-Figuren anbeziehen.
Aha.
Oder eben der Indianer ist dort eigentlich auch langsam immer wie mehr aufgekommen. Oder zum Beispiel so das ganz, ganz berühmte Beispiel ist der Andy Cap. Das ist ein Logo aus England. Das ist so ein Typ mit einer relativ grossen Nase, mit einem Bären, der bis fast auf die Nase abgezogen ist und mit einem Bier in den Finger. Es ist ein relativ bekanntes Logo und auch das ist aufgegriffen worden. Also man hat sich echt umgeswitcht auf Ender, sage jetzt mal ein bisschen neutralere Logos. Mhm. Aber eigentlich immer noch, also die Radikalisierung dahinter ist immer noch die gleiche gewesen oder eine ähnliche. Auch mal in der Ultrakultur innen. Und was dort auch noch interessant ist, ist, dass der Gruppenname oder die Gruppennamen haben sich dort auch verändert. Sie sind weggekommen von dem Brigade, Fedain, Squadredazione, Kommandos, also von dem Paramilitärischen. Und sie sind umgeschwappt auf mehr auf eine Glorifizierung von Suchtmittel und Gewalt.
Sogar.
Jawohl. Und dort vielleicht auch wieder so ein paar Beispiele annehmen. Das sind zum Beispiel Namen gewesen wie Chaos. Also Chaos.
Ja.
Aber mit K geschrieben. Ja, ist eigentlich auch sinnbildlich. Ja. Also, wieso richtig geschrieben?
Wenn man... Du kannst Chaos haben.
Genau, ja. Richtig, ja. Aber auch ein Collectivo Alcoholico.
Das ist schon. Weißt du, was ich da gerade denke? Ist mega nicht das. Ist mega krass. Aber ich denke, ich den Bierkorb vom FC Winterthur. Collectivo Alcoholico.
Ja.
Geht auch eine Sirupkurve beim FCW.
Oder auch zum Beispiel Sconvolz. Ist auch so ein Name, der aufgekommen ist. Sconvolz ist eigentlich so, die Übersetzung auf Deutsch wäre so ein bisschen Ausschritte. Könnte man es jetzt so ein bisschen grob übersetzen.
Also man hat schon gewusst, man hat es eben auch ein bisschen glorifiziert, dass man ja auch ein bisschen, dass es manchmal einfach auch Ausschrittungen gibt, oder? Oder dass man manchmal so einen Lebensstil hat, oder so einen radikalen Lebensstil. Ja,
definitiv. Und auch wieder dort, eigentlich, man muss die Referenz ziehen. Zu dem, was vorher passiert ist. Mhm. Und aus dem Grund ist die Kultur und wird die Kultur auch immer eine Gewaltaffinität haben. Man kann jetzt sagen, heutzutage, ja, das war vor 50 Jahren gewesen, wieso interessiert es euch immer noch das Gewaltding? Mhm. Es ist nicht so, dass es nur sich um das dreht. Es ist ein Teil davon. Und das ist aber auch wichtig, das mal zu hören. Es ist ein Teil davon. Ja, es ist ein Teil davon. Und ja, es finden vielleicht nicht alle Leute gut. Auch schon. Aber es hat auch seinen Ursprung. Und wenn man diesen Ursprung kennt, setzt sich vielleicht das Ganze so ein kleines anderes Licht.
Ich frage mich dort auch, ist es ein kleiner Parallelgesellschaft manchmal, ist die ganze Ultrasache, oder? Es ist ja wirklich einfach ein kleiner Parallelgesellschaft, auch von der Struktur her, wenn wir vielleicht auf die noch eingehen. Eben, du hast das Manifest angetönt, Fossa dei Leoni, wo leider nicht auffindbar ist, wo wir immer noch sehr froh sind, wenn ihr uns das schnell faxen könnt, wenn ihr es habt. Geht auch PDF, wir sind modern. Da hat man ja wirklich eine Idee, wie man so eine Gruppe strukturiert. Das gibt es ja auch nicht bis heute, muss man auch sagen. Also ohne Struktur macht es einen Puff und dann ist das irgendwann schon wieder weg, weil es nicht cool ist, oder?
Gut, sicher am Anfang ist das überhaupt nicht so gewesen. Ganz am Anfang null Strukturen,
ja.
Einfach mal drauf los. Das hat sich dann auch mit der Zeit angefangen entwickeln. Grundsätzlich ist es eigentlich auch bis heute auch so, dass aber die Gruppen eigentlich schon eher lose organisiert sind.
Ja.
Also weißt du, es ist nicht so, dass es irgendwie wie Statuten gibt für jede Gruppe, sondern es ist mehr eine Wertehaltung. Und da kommt eben auch wieder das Wort von Manifestationen ins Spiel. Man tut sich eigentlich mehr im Konsens dafür einigen, man hat eine gewisse Wertehaltung und die Wertehaltung legt man an den Tag. Wenn die Wertehaltung missbraucht wird, dann muss man darüber diskutieren, was passiert. Und dort ist auch so, es gibt Gruppen, bis heute auch noch, die hierarchisch sind. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie demokratischer sind. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welche Richtung dass die Gruppe schwappt. Was aber auch ein bisschen gemeinsam hat, jede Gruppe hat gewisse Hierarchien. Aber auch dort wieder, das sind eher lose Hierarchien. Es ist nicht klar definiert, du bist der Chef und du bist der Stellvertreter. Und das vielleicht schon, aber nicht im eigentlichen Sinn, wie wir es zum Beispiel aus der Berufswelt kennen. Ja. Es geht dort mehr um repräsentative Funktionen. Also der Anführungsschlusszeichen Chef von einer Gruppe ist in dem Sinn nicht der Chef, sondern er ist in seiner repräsentativen Funktion etwas muss machen, dann hat er die Berechtigung. Wenn die Gruppe ihn noch immer her schickt, dann ist er der Vertreter der Gruppe. Ja, ja. So.
Finde ich, ja, eben von außen, wenn du darum so von außen drauf schaust, hast schon das Gefühl, das ist erstens, also du hast erstens recht gut organisiert, jetzt unabhängig, ob jetzt ihr Gruppe, weißt du, untereinander, oder auch ihr Kurve, weil ihr Kurve hast du ja bei weitem, oder wenn wir jetzt, was nehmen wir jetzt, San Siro, wo ein paar 10'000 Leute reinnehmen, bei weitem ja nicht nur Ultras. Also das sind ja auch, ich sage jetzt, in Anführungs- und Schlusszeichen, normale Fans, die man schauen kann, mit der Ultrakultur nicht so viel am Hut haben, wie die ihre Gruppierungen, oder? Also eine gewisse Struktur muss ja dort schon sein.
Ja, du hast natürlich in jeder Kurve hast du Strukturen. Du hast natürlich auch der klassische, auch gleich, obwohl so ein bisschen der klassische Anführer irgendwo hast gleich. Wo halt einfach auch, oder Ansprechpersonen, je nachdem. Kommt immer ein bisschen darauf an, von welchem Aspekt dass wir jetzt hier reden. Die Gruppen haben natürlich schon Einfluss auf Kurven. Gerade wenn wir jetzt in Italien innen bleiben, haben die dann schon die extremen Einfluss gehabt auf Kurven. Und durch das haben sie halt echt, du hast wie Führungskreise gehabt. Definitiv. Jede Gruppe hat ihre Anführer gehabt. Das liegt ja schon nur in der Natur innen vom Mensch.
Ja.
Nimm eine Gruppe Menschen, setzen sie einen Raum. Irgendwann wird sich jemand rauskristallisieren, wo Tendenz hat dazu, die Gruppe anzuführen.
Ja, irgendwann ist es ein Alpha, ja. Also genau. So vom also Alpha-Mandy oder Alpha-Wigli ist der Wurst, aber irgendwann ist es jemand, der führt.
Genau, das ist ja, das liegt ja in der Natur vom Mensch innen. Und man kann sicher darüber diskutieren, dass zum Beispiel in Italien sind die Gruppen am Anfang offen gewesen. Also du hast dort eigentlich Mitglied werden können, egal ob du jetzt dich selber hast als Ultra gesehen oder ob du einfach ganz normaler Kurvengänger bist gewesen. Du hast können Mitglied werden in dieser Gruppe. Du hast einen Beitrag gezahlt, hast also so eine Karte bekommen. Ja. Da bist du dann Mitglied gewesen. Jetzt als Beispiel, du hast können Mitglied werden bei Fossa de Leoni. Du hast einfach Beitrag gezahlt und hast so ein Kärtchen drauf gehabt. Und drauf ist gestanden, Mitgliednummer, weiss nicht was, 700. Ja. Und dort kann man sicher darüber diskutieren, wie aktiv sind die Leute alle gewesen. Ja. Also dort eben wieder, auch dort sicher einen Führungskreis gegeben, der halt wie entschieden hat. Dann hat es eine Kernszene gegeben. Also es sind wirklich die Gruppenmitglieder, die eng sind. Und dann hast du halt wieder der Äußerkreis. Und ich sage denen zum Beispiel, dass sie, für mich sind das Fördermitglieder. Sie sind zwar Mitglied in dieser Gruppe, in dieser Kurve, aber die machen vielleicht nicht das Gleiche oder nicht so viel wie einer aus der tiefen Kernszene draussen.
Aber sie gleich wertvoll, weil sie ja im Prinzip Gruppen auch stützen. Also mitgeht den Beiträgen, oder?
Ja, genau, definitiv. Und vor allem hast du auch den Aspekt, dass so Gruppen, wenn sie auf so Leute können, zurückgreifen können, du kannst halt wie auch denen vermitteln, was sind deine Werte. Was willst du nicht, was geht sie? Und das schafft halt auch eine gewisse Bindung. Und die Bindung brauchst du in dieser Kurve. Also du schaffst dir Bindungen und durch das stärkst du eine Kurve noch. Und dann kannst du dann auch eine Masse bewegen. Wo gerade im Fußball, wenn wir ehrlich sind, kannst du tausende Leute bewegen, wenn du es richtig machst.
Ja. Ja, weil alle im Prinzip das gleiche Ziel haben. Eben wieder, dort sind wir zusammen dafür, zusammen dagegen. Alle wollen eigentlich, ja, unseren Verein, zwischen immer, oder? In dem Moment auf dem Platz. Und dass du dann Leute kannst bewegen, dass das leuchtet. Das leuchtet sehr. Auch gerade in diesen Kurven, die sich dann einfach auch und bildet haben jetzt auch eben mit den Ultras zusammen eigentlich.
Mhm. Ja. Was halt die Ultras haben gemerkt, ist, dass sie über die Bindung sehr viel können bewirken können. Und dort ist dann eigentlich auch so ein bisschen das entstanden, was es in der Schweiz eher bedeckt gibt. Das sind sogenannte Sede, also lokal, könnte man denen sagen. Die haben relativ schnell, also ich sage immer relativ schnell, das ist immer so ein Wort.
Halt relativ, gell?
Genau, ist relativ. Haben die angefangen, so Sedes zu gründen. Das sind eigentlich lokal gewesen, die reingehört haben. Und in diesen Lokalen waren sie meistens in Bars, die sie reingeklebt haben. Und natürlich die Bars so gestaltet dementsprechend. In vielen von diesen CDs waren es aber auch Räumlichkeiten noch dabei gewesen, wo sie viel Material gelagert haben. Also Tonfahnen, Trommeln, Megafon, Choreomaterial. Und das waren Treffpunkte gewesen. Und die Treffpunkte haben ihnen halt die Möglichkeit gegeben, genau das zu machen, was Ultra eigentlich bedeutet, das darüber hinaus. Es ist nicht nur ein Leiterspielbesuch.
Ja.
Sondern du gehst vor dem Spiel, triffst du dich, diskutierst zusammen, die Führungsmitglieder reden darüber, ja, heute laufen wir da und der durch,
ja.
So und so läuft das heute und Korea dann und hier und so. Und andere diskutieren vielleicht ein bisschen über Gott und die Welt.
Ja.
Und das ist genau das, aber du kommst dort zusammen und es kann auch sein, dass Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, vielleicht dort miteinander ins Gespräch kommen oder eben, dass mal jemand dort herkommt, der Mitglied ist in dieser Gruppe und dann mal mit jemandem aus der Kernszene mal ein bisschen zusammen diskutiert und vielleicht auch mal eine Frage stellt, wie das genau so ist und so. Und das ist genau die Bindung, die sie dann eigentlich mit dem, das hat es extrem stark gemacht.
Ein Club übrigens, was ich finde, auch eine Region, weil wenn ich so über Ultras lese, höre, schaue, es ist immer sehr, sehr, sehr viel Lokalpatriotismus dabei.
Mhm.
Und das finde ich, das hast du in einigen Folgen gesehen, eben, supporten daheim und auswärts. Und ich finde auch, Ultras supporten ja nicht, und also der Anführungszeichen, nur eben der Verein, der Shoot-Club oder welcher Sportclub, der auch immer, sondern ja auch ein bisschen schon auch ein bisschen die Region. Also finde ich, wenn man schaut, was gewisse Gruppierungen neben dem Sport auch machen.
Ja, definitiv. Das ist halt genau, du lernst in erster Instanz sicher mal deinen eigenen Club zu schätzen und zu lieben. Du lernst aber auch, wie du gesagt hast, der Lokalpatriotismus und das jetzt wirklich nicht im negativen Sinn gemeint, sondern du liebst deine Stadt.
Ja.
Punkt aus, fertig.
Kann aber eben, zum vielleicht den Aspekt kann auch ein bisschen eben Potenzial haben, eben der gefährlich zu sein. Das muss man halt schon auch sagen, oder? Ja, wenn dir jemand sagt, Bergamo finde ich es nicht so gut, also finde ich scheisse, ja, hast du halt vielleicht ein bisschen etwas dagegen, wenn du halt...
Definitiv.
Also
es schafft halt auch gewisse Reibungspunkte. Aber das gehört halt einfach dazu. Das ist die Kultur, die das mit sich mitbringt. Definitiv. Ja, und vielleicht auch der nochmal so zurück zu diesen CDs. Oder
sehr gerne, ja, ein bisschen abgeschweift.
Alles gut. So mal zum Zahlenbeispiel bringen. Denn Fossa de Leoni hat in den 90er Jahren die unglaubliche Mitgliederzahlen gehabt. Was denkst du?
Ja, das ist jetzt so eine Fangfrage, Italienisch oder Spanisch, muss ich mich da schnell... Ja, also sicher, ich sage jetzt fünfstellig.
Also genau, die ganz genaue Zahl kann ich nicht sagen, ja. Aber man redet von 10'000 Mitgliedern.
Oh, dann ist es Brecht sogar. Mhm. Ja, du hast keine Ahnung, aber Brecht. Das ist krass. Wie denkst du? Mhm. Also klar, eben mehrere 10'000 Leute, die in ein Stadion reinpassen. Meistens, jetzt sind wir gut im Schulten. Aber die alle... in einer Gruppierung innen zu haben, aber ob es jetzt Kern ist oder so supportende Mitglieder, sage ich jetzt mal, den Fachbegriff gerade vergessen, aber das ist krass, das tut.
Ja, vor allem, es bringt eine gewisse Power mit sich.
Ja, und auch Ausstrahlungskraft. Also wenn ja, kannst du sagen, hey, wir haben im Fall 10'000 Mitglieder, ja.
Die Strahlkraft, das ist der Input. Das ist auch etwas, was extrem in Italien war. So die Gruppen haben extreme Strahlkraft. Extreme Strahlkraft, weil die halt so prägnant in dieser Gesellschaft auch innen verankert sind. Ich meine, das Ganze gibt es jetzt seit 50 Jahren.
Ja.
Und durch das hat sich halt auch wie eine gewisse Vermischung mit der Gesellschaft angefangen, weil viele Ultragruppierungen, die haben sehr starken Rückhalt in ihrer Gemeinde.
Ja, vor allem ist es ja dann, wenn ich dann schnell da, also mit der Strahlkraft, ich glaube, der Wosch, also wenn du Fan bist vom Sport, von dem Support, der willst du ja auch Mitglied sein, irgendwie, wegen der Strahlkraft, oder, die du hast.
Definitiv, ja, genau. Du bist halt auch wie ein Aushängeschild.
Du siehst ja, oder du bist ja dann, du willst ja auch optisch, du siehst ja dann gern, ich bin jetzt bei der, ich meine, jetzt wieder sehr als Beispiel, Fossa de Leoni, das hast ja mit Stolz, drehst du das raus, oder?
Ja.
Siehst, oder siehst es an den Kleidungen, muss man auch sagen. Also,
ja, das ist dann auch das, was du zeigst. Definitiv, ja. Du bist halt stolz drauf, dort Mitglied zu sein. Und gerade an diesem Beispiel, das Gruppenlogo ist ein schreiender Leu gewesen.
Ja.
Bringt halt auch Stolz mit sich.
Bringt sehr viel Stolz mit sich. Und was man dort auch muss sagen, eben auch ganz viele Kleider, die halt wirklich nur die Ultras ja, anhaben. Also, wo im Prinzip sagen, hey, wenn du da bist, jemand von uns. Also, sei es jetzt eine Jacke mit dem Logo drauf, oder?
Ja. Definitiv. Und das war es für heute. Danke, dass du zugelassen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, lass mir gerne eine Bewertung da und ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Kollegen und Kolleginnen, die das interessieren könnte. Folge mir auf Instagram unter Ultravision, dort gibt es exklusive Einblicke und du verpasst kein Update mehr. Für Feedbacks oder Fragen schreib mir, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.